Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
Was ist Intelligenz? Ist sie messbar und wenn ja, wie? Darum geht es heute in Radiowissen. Und zu diesem Thema haben wir mit Elsbeth Stern gesprochen. Sie ist Professorin für Psychologie und leitet an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich den Bereich Lehr- und Lernforschung. Willkommen bei Radiowissen, Frau Stern.
Ja, guten Tag, Herr Marsen.
Sie haben mal geschrieben, die absolute Intelligenz eines Menschen lässt sich gar nicht messen. Wie sinnvoll sind denn dann überhaupt solche Intelligenzquotienten-Tests?
Sie sind sinnvoll, weil sie die Unterschiede zwischen Menschen hervorheben. Also Intelligenz hat man ja nicht erfunden aus dem Nichts heraus, sondern man hat gesehen, als die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde, als alle Menschen die Möglichkeit hatten, lesen und schreiben und rechnen zu lernen, dass es sehr große Unterschiede gab zwischen den Menschen, wie schnell sie lernen. Der gleiche Lehrer schafft es nie, alle Kinder in gleichem Maße voranzubringen. Und das möchte erklärt sein. Und da ist immer noch das Konstrukt der Intelligenz das Beste, was wir heranziehen können. Man kann erst Aussagen über Intelligenz machen bei Menschen, wo die Bildungsmöglichkeiten voll ausgereizt wurden. Wir können bei bildungsschwachen Kindern nicht mit der gleichen Sicherheit sagen, wie intelligent das Kind ist, wie bei Kindern aus Familien, die eben ihren Kindern jede Unterstützung geben.
Wie groß ist denn die Gefahr, die ja in dem Beitrag angesprochen worden ist, dass man dann stigmatisiert wird durch so einen IQ-Test, wenn festgestellt wird, man hat halt bloß 80 und nicht die erhofften 120?
Also das hätte man vorher gemerkt. Also 80, da hat man schon große Schwierigkeiten in der Schule gehabt vorher. Das hätte man gemerkt. So groß ist die Spanne nicht. Aber man kann Intelligenz nicht mit der gleichen Genauigkeit messen, mit der man Körpergewicht oder Körpergröße erfassen kann. Man kann immer nur einen Rahmen angeben. Wenn man beispielsweise in einem IQ-Test einen Wert von 110 erhält, dann hat man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einen IQ, der zwischen 105 und 115 liegt. Das heißt, man kann es nicht auf die letzte Kommastelle, nicht mal auf den letzten IQ-Punkt sagen, aber man kann etwas über den Bereich sagen. Natürlich ist es nicht angenehm, wenn man gerne hochbegabt wäre, wenn man sich wünscht, einen IQ von 130 oder höher zu haben. Das ist sozusagen der Bereich, in dem man von Hochbegabung spricht und man hat eben nur 115, aber es ist auch ein Stück Realität. Genauso, man wünscht sich ja vielleicht, dass man schöner, schlanker, sportlicher wäre und man ist es auch nicht. Und das Gleiche gilt für die geistigen Fähigkeiten. Die Intelligenztests haben einen ganz großen Vorteil. Man könnte Kinder, die in der Schule aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder ihrer Sprachschwierigkeiten sich nicht so entfalten können, wie das vielleicht ihr IQ hergibt, mit einem nichtsprachlichen Intelligenztest besser identifizieren als beispielsweise mit Schulleistungen. Umgekehrt findet man nicht selten sozusagen getrimmte, aber nicht besonders kluge Akademikerkinder. Da kann man dann tatsächlich mit Intelligenztests feststellen, wo ihre wirklichen geistigen Kompetenzen stehen und die Eltern, wenn sie klug sind, stellen sich rechtzeitig darauf ein, dass man auch ein Mensch ist, wenn man nicht studiert hat. Bei all diesen Entscheidungen können Intelligenztests äußerst hilfreich sein und zwar zum Wohle der Kinder.
Frau Stern, Sie und Ihre Forschung sind ja vor allem durch die Sarrazin-Debatte einem breiteren Publikum bekannt geworden. Thilo Sarrazin hat in seinem umstrittenen Buch Deutschland schafft sich ab und später in seinen zahlreichen Interviews immer wieder behauptet, 50-80% der Intelligenz seien angeboren. Und eine These von ihm ist ja, dass die Gesellschaft sozusagen langfristig verblödet, wenn sich immer nur die bildungsfernen Schichten stark fortpflanzen und nicht die sogenannte Elite. Und er hat sich dabei auch immer wieder auf Aussagen von Ihnen bezogen. Zu Recht?
Also ich nehme in meiner Forschung zur Kenntnis, dass es Intelligenzunterschiede gibt, die nicht allein durch die Umwelt zustande gekommen sind, durch Umweltunterschiede, sondern vor allen Dingen durch genetische Unterschiede. Und das wissen wir aus sehr, sehr vielen Zwillingsuntersuchungen. Es ist aber ein Zeichen einer gerechten Gesellschaft, wenn 100% der Intelligenzunterschiede auf Gene zurückzuführen sind, denn dann hat die Gesellschaft jedem Menschen die Möglichkeit gegeben, eben seine Intelligenz so zu entwickeln, wie sie in den Genen vorgesehen ist. Die Angst vor der Verdummung, weil eben Menschen angeblich, die eben weiter unten sind, sich stärker fortpflanzen, das ist ein Hirngespinst, das sich in der Form so nie gezeigt hat. Das wäre bei Krankheiten, die sich vielleicht über ein Gen vererben. Da könnte das ein Problem sein. An der Vererbung von Intelligenz sind sehr, sehr viele unterschiedliche Gene, die über das ganze Genom verstreut sind, beteiligt. Und deshalb ist die Familienähnlichkeit gar nicht so übermäßig hoch. Eltern und Kinder zeigen natürlich eine zufällige Übereinstimmung bei der Intelligenz, aber sie sind keineswegs identisch und auch Geschwister, normale Geschwister und auch zweieiige Zwillinge nicht. Deshalb ist es sehr gut möglich und auch häufig zu beobachten, dass Kinder, deren Eltern nicht besonders intelligent sind, deutlich überdurchschnittlich sind. Und das Gleiche gilt aber auch für die andere Seite. Viele Eltern sind schon etwas enttäuscht, die selber aus guten Gründen denken, sie sind intelligent, dass ihre Kinder in der Schule nicht so gut zurechtkommen. Aber das liegt nicht daran, dass sie was falsch gemacht haben, sondern dass der Genmix bei dem Kind eben ein bisschen ein anderer ist.
Das heißt also, die Gene sind nicht allein ausschlaggebend, sondern ganz entscheidend ist auch der Umwelteinfluss, die Schule, die Eltern und so weiter.
Ja, man braucht eine Umwelt, damit sich die Intelligenzgene entwickeln, so wie eine Pflanze eben einen guten Boden braucht und Wasser, um eben ihre potenzielle Größe zu erreichen. Zwei Setzlinge, die gleichen Gene haben, können sich sehr unterschiedlich entwickeln, je nachdem, wo sie eben eingepflanzt werden. Und so ist es auch bei Menschen mit den Genen. Man braucht eine Umwelt, damit das Potenzial in den Genen sich entfalten kann.
Vielen Dank an unseren Gast, Elsbeth Stern. Sie ist Psychologieprofessorin in Zürich und befasst sich seit langem mit Intelligenz- und Lernforschung.